SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Auf der Kanareninsel La Palma ist ein Vulkan der Kette Cumbre Vieja ausgebrochen. Ein spanischer Fernsehsender zeigte Aufnahmen schwarzen und weißen Rauchs, die über die Kette in die Höhe schossen. Bis zu 4000 Menschen sollen nun in Sicherheit gebracht werden. Reinhard Spiegelhauer.
Auf Fernsehbildern sind heftige Magma-Eruptionen zu sehen. An mehreren Stellen steigen zwischen den Häusern von El Paso kleine Rauchsäulen auf. Schon am Vormittag hatten die Inselbehörden damit begonnen, besonders gefährdete Menschen aus 5 Dörfern in Sicherheit zu bringen, zum Beispiel Personen mit verminderter Mobilität. Die Behörden hatten sich zu der Maßnahme entschlossen, nachdem mehrere stärkere Erdbeben aufgetreten waren. Das stärkste erreichte 3,8 auf der Richterskala. Schon seit einer Woche haben Vulkanforscher eine verstärkte seismische Aktivität auf La Palma festgestellt. Mehr als 25.000 leichtere Beben wurden seitdem verzeichnet. Die Inseloberfläche im Bereich des Vulkans hat sich um mehr als 10 Zentimeter bewegt. Dass es tatsächlich einen Ausbruch geben würde, galt für Forscher aber keineswegs als sicher. Mehr als 11 Millionen Liter Magma hatten sich in einer Blase unterhalb der Erdoberfläche angesammelt. Nun beginnt sich ausströmende Lava einen Weg entlang der Bergflanke zu suchen. Zuletzt hatte es auf La Palma 1971 Eruptionen gegeben. 2011 gab es einen Vulkanausbruch am Meeresboden vor der Kanareninsel El Hierro.
Eine Woche vor der Bundestagswahl haben Grüne und FDP noch einmal einen Parteitag abgehalten. Beide haben dabei gleiche Ziele. Sie wollen ihre jeweiligen Anhänger mobilisieren, Unentschlossene überzeugen und die Mitglieder für den Wahlkampf-Endspurt motivieren. Thematisch drehte sich der kleine Parteitag der Grünen um sozial gerechten Klimaschutz. Atmosphärisch ging es darum, sich gegenseitig Mut zu machen, denn das Ziel vom Kanzleramt haben die Grünen trotz Umfragetief noch nicht aufgegeben. Nina Amin hat das Grünen-Treffen für uns beobachtet.
Die Grünen hatten mit ihrem kleinen Parteitag ein Ziel. Maximale Motivation für die letzte Woche Wahlkampf. Eine Woche vor der Bundestagswahl will die Partei möglichst viele Menschen davon überzeugen, grün zu wählen. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die mit viel Applaus in einer ehemaligen Industriehalle im Südosten Berlins empfangen wurde, scheint zuversichtlich. Die Grünen-Politikerin wies darauf hin, dass noch viele unentschieden sind, wo er oder sie das Kreuz auf dem Wahlzettel machen soll.
Wir spüren, da ist so viel drin, auf den Marktplätzen. Da geht was in diesem Land. Und deswegen muss und wird bei uns jetzt auch alles gehen. In den nächsten 8 Tagen. Damit wir aus dieser Stimmung, auf dieser Stimmung des Aufbruches, wirklich ein neues Kapitel aufschlagen und daraus deutlich, deutlich mehr Stimmen machen.
Überzeugen wollen die Grünen mit ihrem Kernthema Klimaschutz. Der sei sozial gerecht möglich, schaffe neue Arbeitsplätze und sozialem Wohlstand. Würden die Weichen dafür jetzt nicht gestellt, ginge das vor allem zu Lasten jüngerer Menschen, sagte Baerbock. 14 Millionen Kinder und Jugendliche könnten nicht wählen. Dabei gehe es um ihre Zukunft.
Diese Wahl entscheidet über die letzte Regierung, die noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann. Und deswegen muss die nächste Bundesregierung eine Klimaregierung sein.
In den Umfragen liegen die Grünen derzeit auf Platz 3 hinter SPD und Union. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, zeigte sich unzufrieden mit dem bisherigen Wahlkampf. Irgendetwas sei falsch gelaufen. Man sei stecken geblieben in dämlichen, in dummen Debatten, die von politischen Mitbewerbern immer wieder hochgezogen worden seien, so Habeck wörtlich. Stattdessen hätte es darum gehen sollen, wie das Land künftig gestalten werden könne. Nun müsse alles getan werden, um einen Regierungswechsel hinzukriegen.
Wir haben, wenn wir nicht aufpassen, irgendwann eine Regierung, die nicht zur politischen, gesellschaftlichen Situation in diesem Land passt. Deswegen müssen wir alles dafür tun, nicht nur aus Eigeninteresse, dass die Grünen ein gutes Wahlergebnis haben.
Aus Baden-Württemberg, dem einzigen Land mit einem grünen Ministerpräsidenten, gab es Rückenwind. Winfried Kretschmann stellte sich hinter die Kanzlerkandidatin der Grünen.
Deshalb gibt es nur eine Partei, die weiß, was jetzt zu tun ist. Und es gibt auch nur eine Kandidatin, die sich mit jeder Faser dafür einsetzt, die klar benennt, was zu tun ist, die einen Plan hat und die den Schwung und die Tatkraft mitbringt, es auch umzusetzen. Und das ist Annalena Baerbock.
Einen Aufbruch und kein Weiter-so. Das war der Leitspruch der Grünen auf ihrer letzten Zusammenkunft vor der Bundestagswahl kommenden Sonntag. Nach einem kompakten, 4-stündigen kleinen Parteitag hieß es für die Grünen, wieder raus auf die Marktplätze und Straßen, um für weitere Stimmen zu kämpfen.
Die FDP hofft, noch ein paar Prozentpunkte zuzulegen, vielleicht sogar die Grünen einzuholen. Insbesondere bei den noch unentschlossenen Wählerinnen und Wählern wollen die Liberalen punkten, berichtet Jan Zimmermann.
Die Stimmung bei den Liberalen ist gut. Viele entspannte, oftmals auch lachende Gesichter waren auf dem Parteitag in Berlin zu sehen. Die Umfragen lassen auf ein gutes Wahlergebnis hoffen. Die Partei ist geschlossen und optimistisch wie selten zuvor, berichten viele Delegierte. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Nicola Bär.
Wir haben solide gearbeitet und dafür verfügen wir über eine solide Grundlage, eine geniale Ausgangsbasis für den nächsten Sonntag. Ohne Zittern und Zaudern. Und das haben wir uns genauso verdient.
Die Partei strotzt vor Selbstbewusstsein. Parteichef und Spitzenkandidat Christian Lindner nutzte die Chance, eine Woche vor der Wahl noch einmal gegen alle wichtigen politischen Gegner auszuteilen. Zuerst gegen die Grünen.
Das sagt aus, wenn die Grünen Berlin zu einem Bullerbü machen wollen, dass das ihr Leitbild auch für unsere Gesellschaft insgesamt ist. Klimaschutz bei Bullerbü wird aber niemals ein Exportschlager für die Welt sein. German Engineered Klimaschutz hingegen kann bei uns Jobs schaffen und woanders die Erderwärmung bekämpfen. Das ist unser Unterschied, den wir machen wollen.
Austeilen, auch gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und dessen Versprechen, die gesetzliche Rente sei sicher.
Was macht der Olaf Scholz eigentlich beruflich? Als Bundesfinanzminister sollte er wissen, dass in jedem Jahr gut 100 Milliarden Euro in die Rentenkasse überwiesen werden müssen, damit Beiträge und Rentenniveau stabil bleiben. Angesichts einer alternden Gesellschaft wird dieses Prinzip der umlagefinanzierten Rente mit Steuerzuschuss nicht fortzusetzen sein.
Die FDP fühlt sich wie eine umworbene Braut. Die Liberalen sind sich sicher, egal wer am Ende die Wahl gewinnt, ob SPD oder die Union, man wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit brauchen, um eine neue Regierung auf die Beine stellen zu können. Misstrauisch ist Lindner in beide Richtungen. Olaf Scholz und die SPD würden anders auftreten, als ihr Programm tatsächlich sei. Und Armin Laschet und die Union hätten kein klares Profil und seien sich in der Partei nicht einig.
Die einen zeigen etwas, was sie nicht sind und werden stark und die anderen offenbaren, wie inhaltlich entkernt sie doch sind und uneinig und sind deshalb geschwächt.
Die Liberalen werden umso mehr gebraucht, das betonte Volker Wissing. Der Generalsekretär verteilte, im Sinne seiner Partei, schon einmal die Regierungsaufgaben.
Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, ist es überfällig, dass einer von uns, dass diesmal Christian Lindner das Ruder im Finanzministerium übernimmt. Die Steuerbelastung, sie ist der Schlüssel zu mehr Wachstum. Drehen wir ihn endlich um und werfen wir den Motor an.
Die FDP sieht sich als Königsmacher im Koalitionspoker, der nach der Wahl ansteht. Dieser Job könnte den Liberalen in der Tat zufallen.
Bei der Parlamentswahl in Russland haben in den ersten Tagen nur relativ wenige Menschen ihre Stimme abgegeben. Ob das ein Zeichen für eine geringe Wahlbeteiligung ist, ist aber nicht klar. Die Opposition hatte nämlich dezidiert dazu aufgerufen, die Stimme spät abzugeben, um so die Zeit für mögliche Wahlmanipulationen möglichst klein zu halten. Das zeigt, in welchem Klima des Misstrauens diese Wahl stattfindet. Schon jetzt beschuldigen sich die politischen Lager gegenseitig der Wahlmanipulation. Aus Moskau war Marta Wilczynski.
Der Vbros Bulletini, übersetzt Einwurf von Wahlzetteln, ist in Russland bereits ein feststehender Begriff. Für das vorsätzliche Einwerfen gleich mehrerer Stimmzettel, ein Wahlverstoß. Derzeit wurden 8 Fälle solcher Einwürfe in 6 russischen Regionen bestätigt, erklärt am Nachmittag die Leiterin der Zentralen Wahlkommission Ella Pamphilova. In allen Fällen wurden die Stimmzettel für ungültig erklärt, die Kontrollen durch die internen Behörden fortgesetzt. Weitaus mehr Verstöße meldet dagegen die unabhängige Wahlbeobachterorganisation Golos. Auf einer interaktiven Karte tragen die Mitarbeiter Unregelmäßigkeiten ein, die ihnen über die Hotline oder ein Online-Formular mitgeteilt werden. Bis zum späten Nachmittag sind es an die 4.000. Auch Nadia Jelatnikova von der Oppositionspartei Jabloko beobachtet den Ablauf der dreitägigen Duma-Wahl. Sie ist zudem Mitglied einer übergeordneten Abgeordneten Wahlkommission in Podolsk, einer Großstadt rund eine Stunde Autofahrt von Moskau. Wir haben das Recht zu kommen und auf bestehende Verstöße hinzuweisen. In diesem Wahllokal hier war die Wahlurne nicht vollständig versiegelt. Das haben wir im Beisein der Vorsitzenden behoben. Jedoch nicht ohne Reibereien. Immer wieder passiert es, dass Nadja Jelatnikova mit den Leitern der Wahllokale aneinander gerät, wenn sie auf Mängel hinweist oder sich die Wahlprotokolle zeigen lassen will. Zudem sei es schwer, alles im Blick zu behalten, sagt sie, weil es zu wenige Beobachter gibt, um eine dreitägige Wahl abzudecken und sich die Regeln ständig ändern würden. Wir dachten nicht, dass es die sogenannten Baumstümpfe geben würde, also mobile Wahllokale, zum Beispiel in Bussen. Dann kam am ersten Wahltag die Nachricht, dass es sie doch gibt. Bis zum Ende der Wahl kann es immer wieder Veränderungen geben. Das zu kontrollieren ist sehr schwierig. Auch aus diesem Grund hat die Opposition ihre Wähler dazu aufgerufen, erst heute, am letzten Wahltag, abzustimmen, um den Zeitraum für mögliche Manipulationen möglichst gering zu halten. Am Nachmittag lag die Wahlbeteiligung landesweit bei knapp 41%. Wissen Sie, jeder hofft auf etwas Gutes, aber... sagt ein Wähler in Moskau, dem bereits klar ist, dass die Kreml-Partei Geeintes Russland auch dieses Mal die meisten Stimmen holen wird. Viele gehen deshalb nicht zur Wahl, das stimmt, und das ist schlecht. Er habe dem etwas entgegensetzen wollen, auch wenn eine echte Opposition gar nicht erst zur Wahl zugelassen wurde. Um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit schließen die letzten Wahllokale im Westen Russlands. Kurz darauf sollen die ersten Ergebnisse bekannt gegeben werden.
Ähnlich wie Europa haben auch die USA ein Problem mit Migration aus dem Süden. Hier wie dort hat man es bisher nicht geschafft, den Menschen genug Grund zu geben, in ihrer Heimat zu bleiben. Und weil man nicht mehr weiter weiß, setzt man in der einen oder anderen Form auf Abschottung und Abschreckung. Was allerdings auch nicht wirklich funktioniert und das Problem allenfalls in die Nachbarländer verlagert, wie jetzt im texanischen Grenzstädtchen Del Rio wieder deutlich wird. Markus Plate.
Die Bilder gehen um die Welt. Im texanischen Grenzstädtchen Del Rio warten fast 15.000, vor allem haitianische Flüchtlinge, durch den Rio Grande und campen vor einem eilig errichteten Zaun unter der Grenzbrücke. In den USA wird Präsident Joe Biden scharf dafür angegriffen, die Situation an der Grenze nicht in den Griff zu bekommen. Dabei war das, was dort an der US-amerikanischen Südgrenze passiert, abzusehen. Lateinamerikanische wie US-Menschenrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass durch die restriktive US-Migrationspolitik der letzten 6 Jahre Flucht und Migration aus Haiti und anderswo nicht etwa zurückgegangen sei, sondern dass tausende HaitianerInnen teils schon seit Jahren auf der Migrationsroute durch Lateinamerika ausharrten. In Kolumbien, Costa Rica, in Honduras und Guatemala und vor allem in Mexiko. Ex-Präsident Donald Trump hatte mit dem sogenannten Title 42 unter Verweis auf die Corona-Pandemie das Asylrecht de facto ausgehebelt und Ankommende sofort deportieren lassen. Über 1 Million Menschen sind seither abgeschoben worden. Zwar hatte erst am Donnerstag ein Bundesrichter diese Verordnung ausgesetzt. Die Biden-Regierung will nun dennoch mit Sonderflügen die Ankommenden zügig nach Haiti ausfliegen. Doch in Haiti selbst, nach dem katastrophalen Erdbeben 2010 und schweren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krisen danach, die in der bislang unaufgeklärten Ermordung von Präsident Jovenel Moïse Anfang September gipfelten, ist keine Besserung der Lage in Sicht. Ebenso wenig ist abzusehen, dass der Exodus aus Haiti enden wird.
Der Film Belfast hat das Toronto International Film Festival TIFF gewonnen. Der Film von Kenneth Branagh spielt im turbulenten Nordirland der späten 60er Jahre. Peter Mücke.
In Toronto wird der Gewinnerfilm traditionell vom Publikum gewählt und das entschied sich in diesem Jahr für den autobiografischen Schwarz-Weiß-Film des irischen Regisseurs Kenneth Branagh. Darin erzählt er über den Beginn des Nordirland-Konflikts Ende der 60er Jahre aus der Sicht des 9-jährigen Buddy, gespielt von Jude Hill. Der heute 60 Jahre alte Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor ist in Belfast geboren worden und zog mit seinen Eltern nach England, als er selbst 9 war. Per Videonachricht bedankte sich Branagh beim Publikum. Ich bin begeistert, ich bin geehrt und ich bin zutiefst dankbar. Unsere erste Vorführung von Belfast beim TIFF war eine der denkwürdigsten Erfahrungen meiner gesamten Karriere. Zum besten Dokumentarfilm wählte das Publikum The Rescue, einen Bericht über die Rettung der eingeschlossenen Jugendfußballmannschaft aus einer thailändischen Höhle im Jahr 2018. Beim Toronto Film Festival waren in diesem Jahr rund 130 Filme an den Start gegangen. Die meisten wurden online und zusätzlich unter strengen Auflagen auch im Kinosaal gezeigt.